Es ist einer der größten Greenwashing-Skandale im Finanzwesen jemals. Die US-Börsenaufsicht ermittelt, später auch die Finanzaufsicht Frankfurt. Und dann ist da noch der Panda. Es war das erste Mal, dass in Deutschland der Chef eines Finanzunternehmens wegen Greenwashings zurücktreten musste. Es geht um eine Tochter der Deutschen Bank, die DWS. Und die Umweltschutzorganisation WWF kooperiert mit ihr bis heute. Auch 3 Jahre nach dem Skandal. Nur warum? Verena von Ondarza gewährt uns Einblicke in interne Dokumente, die der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zugespielt wurden. Bei 11KM erzählt sie die Geschichte eines unglücklichen Timings, von finanziellen Schwierigkeiten und umstrittenen Kooperationen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Mich hört ihr, wenn Viktoria mal nicht da ist. Heute ist Freitag, der 20. September. Hallo Verena.
Hallo Lukas. Ich war in der Feldberger Seenlandschaft und ich war da auch zum ersten Mal und kann das wirklich nur als Reisetipp jedem mit auf den Weg geben. Es war ein sehr schöner Sommertag und die Feldberger Seenlandschaft bewirbt zumindest diesen See, an dem ich da war, dem schmalen Luzin, als den schönsten See in Mecklenburg-Vorpommerns. Der hat ganz, ganz klares Wasser, gibt es viele Kanufahrer, viele Leute sind mit dem SUP unterwegs und es ist aber auch Naturschutzgebiet, nationales Naturerbe. Da soll es viele Biber noch geben, Fischotter, ganz seltene Vögel wie den Schreiadler, Seeadler, aber auch Fischadler. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich da getroffen mit einem ehemaligen Mitarbeiter des WWFs, ja, Philippe schön. Dias also, heißt der.
Kann man gut schwimmen gehen, kann man bestimmt auch reinspringen. Musst aber schwimmen können, oder?
Der hat 3 Jahre lang in der Abteilung Finanzmarkt beim WWF gearbeitet. Und wir haben uns da getroffen, weil dieses Naturschutzgebiet zumindest in Teilen auch dem WWF gehört.
Der WWF, das ist der Worldwide Fund for Nature, also eine der größten Naturschutzorganisationen der Welt.
Ja, der WWF versucht halt hier.
Und der hat da Flächen erworben und sie ja der Nutzung entzogen, weil da wieder Wildniswälder entstehen sollen. Und auch in diesem Naturschutzgebiet, in dem wir uns getroffen haben, da war dann direkt im Eingangsbereich so eine große Informationstafel, wo dann einmal eine Karte dieses Gebietes war. Und ganz oben auf dieser Tafel ganz groß einmal das Panda-Logo drauf, sodass jeder gleich sehen kann, aha, dieses Naturschutzgebiet, da hat der WWF irgendwie was mit zu tun.
Der Markenkern.
Das kennt wahrscheinlich so gut wie jeder.
Der WWF hat grundsätzlich ein ganz großes Kapital. Und das ist sein Logo. Und er profitiert von dem Logo auch finanziell, indem er es eben nutzt, um Spenden zu generieren, was absolut sinnvoll ist für die Arbeit, die der WWF macht, weil es ohne Geld, ohne Moos nichts los.
Stimmt, den WWF-Panda, den erkenne ich auch sofort. Der WWF steht ja für Umwelt, für Naturschutz, klar, aber was für eine Philosophie verfolgt der WWF denn genau?
Dazu ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass der WWF im Vergleich zu anderen Umwelt-NGOs wirklich ein ganz besonderes Verständnis davon hat, wie man Veränderungen bewirken kann. Die sind nicht so die krawalligen Protestierer, die aufs Dach steigen, wie man das vielleicht von Greenpeace oder sowas kennt, sondern die setzen ganz stark darauf, dass sie sich mit allen Stakeholdern, wie man das immer so schön nennt, also mit den unterschiedlichen Interessengruppen, an einen Tisch setzt und irgendwie ins Gespräch kommt erstmal. Und darüber dann ja, quasi einen Fuß in die Tür kriegt und eine Möglichkeit bekommt, an den wichtigen Stellschrauben was zu drehen, was zu bewegen, vielleicht einen Bewusstseinswandel zu erreichen. Also der WWF hat ja Büros in 40 Ländern und das ist ganz wichtig zu wissen, dass diese Büros eigenständig agieren. Und das, was wir hier recherchiert haben, das bezieht sich alles auf den WWF Deutschland.
Und wie finanziert sich der WWF Deutschland?
Ungefähr die Hälfte der Einnahmen, die kommen eben aus Spenden und auch aus Erbschaften. Und dann gibt es noch institutionelle Zuwendungen. Also die machen Projekte zum Beispiel im Auftrag des Bundesumweltministeriums, zum Beispiel die Verwaltung auch von Naturschutzgebieten. Und dann gibt es aber noch einen dritten sehr wichtigen Posten.
Er verkauft halt auch zunehmend an Unternehmen, Konzerne, Großkonzerne sehr oft.
Das sind Unternehmenskooperationen. Die Einnahmen daraus, die machen ungefähr 14% aus dem Jahresbudget des WWFs aus. Also im letzten Finanzjahr, über das berichtet wurde, da waren das so ungefähr 17,5 Millionen Euro. Und insgesamt hatte der WWF da ein Budget von 124 Millionen Euro.
Was hat denn so ein Unternehmen von einer Kooperation mit dem WWF?
Die Unternehmen, die mit dem WWF kooperieren, die dürfen diese Kooperation in der Regel auch zu Marketingzwecken mitnutzen.
Also auch das Logo, das ja jeder sofort erkennt und mit Umweltschutz verbindet.
Das Panda-Logo, das darf dann benutzt werden zu Werbezwecken.
Der WWF hat ein ganz großes Kapital und das ist ein Logo.
Wir haben uns in unserer Recherche einen sehr großen Kooperationspartner angeguckt, nämlich den Deutsche Bank-Konzern. Der WWF arbeitet zusammen sowohl mit der DWS, das ist eine Tochter der Deutschen Bank, die Vermögensverwaltung, und eben auch mit der Deutschen Bank selbst.
Die DWS, das ist die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen. Was machen die genau?
Also die sind der größte deutsche Vermögensverwalter und das heißt, die haben ja Geldanlageprodukte, die sie vermarkten. Und wenn du jetzt zum Beispiel Deutsche Bankkunde bist und in die Bank gehst zur Beratung, um einen Altersvorsorgevertrag abzuschließen oder einfach einen Sparplan, dann wird der Berater der Deutschen Bank oder die Beraterin sehr wahrscheinlich ein DWS-Produkt anbieten.
Und wieso geht der WWF denn eine Kooperation mit der Deutschen Bank bzw. mit der DWS ein?
Also dahinter steckt so eine ganz große Vision, dass man sagt, man kann Kapitalströme, also am Ende eigentlich unser Geld, was wir in Sparverträgen haben, in Aktienfonds oder einfach auf dem Konto liegen haben, dass wir dieses Geld so lenken, dass es eben am Ende die ökologische Transformation finanziert.
Und das hat Philippe Diaz gemacht beim WWF.
Genau, der hat in diesem Team gearbeitet, das an solchen Projekten arbeitet. Die Wirtschaft muss sich ja ganz stark umbauen, damit wir klimaneutral wirtschaften können. Da sind wahnsinnige Investitionen für notwendig. Und dieses Geld, das muss ja irgendwo herkommen. Und das ist so die Vision, dass die Finanzmärkte da einen richtigen Schub geben können. Wir haben auch Verträge einsehen können. Und aus denen geht hervor, dass der WWF im Jahr so 1 Million Euro mindestens von der Deutschen Bank und der DWS bekommen soll.
Also der WWF bekommt Geld und die DWS darf das Panda-Logo, das viele ja mit Umweltschutz verbinden, nutzen. Also seit Beginn der Kooperation, das war ja 2021. Wofür nutzen die das denn?
Zu Beginn war der Fokus darauf, ein gemeinsames Fondsprodukt zu entwickeln, also ein Aktienfonds. Und der sollte so den Fokus auf den Meeresschutz legen. Also da ging es dann darum, ein Portfolio, also so eine Mischung an verschiedenen Aktien zusammenzustellen von Unternehmen, die irgendwie so im Meer wirtschaften und oder was mit Meeresschutz zu tun haben. Die Überschrift der Pressemitteilung beim WWF war Kapitalströme mit dem Schutz der Meere und Ozeane verbinden. Also da steckt irgendwie das Versprechen drin, wenn du hier dein Geld anlegst, dann tust du was dafür, dass die Ozeane besser geschützt werden.
Ja. Und ich als Kunde denke mir das ja sowieso schon, wenn ich sehe, der WWF kooperiert damit und ist damit an Bord. Dann halte ich das ja für glaubwürdig.
Genau.
Die US-Börsenaufsicht ermittelt offenbar gegen den Fondsanbieter DWS. Dabei geht es um den Verdacht, dass die Tochter der Deutschen Bank bei Nachhaltigkeitskriterien ihrer Fonds falsche Angaben gemacht hat.
Die US-Aufseher prüfen, ob ein Etikettenschwindel vorliegt.
Der Fondsgesellschaft wird vorgeworfen, grüne Finanzprodukte grüner zu verkaufen, als sie tatsächlich sind.
Ich gucke mir das, was so im Finanzmarkt gerade im Bereich Nachhaltigkeit angeht, schon wirklich lange Jahre an. Und die DWS ist da eine Fondsgesellschaft, die immer mal wieder auftaucht, wenn es um das Stichwort Greenwashing geht. Wenn ich dich mal ein bisschen zurücknehmen darf in die Zeit.
Ja, gern.
Vielleicht also haben das viele auch noch in Erinnerung. Das Thema Klima war im Jahr 2021 wirklich noch ein viel bestimmenderes, als es heute vielleicht der Fall ist. Auch die Finanzbranche, die wollte sustainable sein. Also da ist quasi ein neuer Markt entstanden, ein nachhaltiger Finanzmarkt. Das war ein richtiger Boommarkt, dieses damals vergleichsweise kleine Segment. Das hatte im Jahr Wachstumsraten von 40, manchmal 60%, also an Geldern, die neu reingeflossen sind. Und im Prinzip wollte da jedes Finanzunternehmen was abhaben von diesem Kuchen.
So DWS recognized this was a growth market to make a lot of money.
Und auch die DWS hat damals ja so ein bisschen die interne Losung ausgegeben, dass sie da führend werden wollen in diesem nachhaltigen Finanzmarkt.
And they were hiring me to put them into a top position.
Und sie haben damals eine neue Frau dazugeholt, die dieses Projekt vorantreiben sollte.
My name is Desiree Fixler and I was the Chief Sustainability Officer at DWS.
Desiree Fixler, die hatte zu der Zeit schon ja großes Renommee als Nachhaltigkeitsexpertin. Und nach relativ kurzer Zeit ist sie da in Konflikt geraten mit dem Vorstand darüber, wie die DWS ihre Finanzprodukte vermarktet.
There was a big difference between what the company was saying to the public and actually what they were doing internally and documenting internally.
Ihre Position war, dass das sehr übertrieben war damals, wie die DWS ihre Produkte als grün vermarktet hat.
There was no substance behind it. These were just exaggerated statements and claims about helping to save the planet and people.
Sie ist dann damals gekündigt worden.
Until I was fired.
Und hat dann sich irgendwann entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen mit ihren Vorwürfen. Und diese Vorwürfe, die haben dann richtig hohe Wellen geschlagen.
Because I exposed the biggest greenwashing scandal in the financial industry.
Als diese Vorwürfe dann einmal in der Welt waren, da sind die Behörden relativ schnell aktiv geworden. In den USA ist das die Börsenaufsicht SEC gewesen. Die hat dann eine Razzia gemacht bei der DWS und hat infolge ihrer Ermittlungen dann am Ende eine Millionenstrafe verhängt gegen die DWS wegen Greenwashing. Einmaliger Vorgang, bis dahin nicht passiert. Und auch in Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt immer noch gegen die DWS. Da gab es auch schon zwei Razzien. Und da sieht man, das ist schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte.
Mhm. Was hat denn die DWS dazu gesagt?
Also die DWS, die bestreitet diese Vorwürfe bis heute. Sie hat aber inzwischen eingeräumt, dass ihr Marketing, Zitat, überschwänglich war. Und es gab auch schon personelle Konsequenzen. Der damalige CEO, Asoka Wörmann, der ist im Zuge der Ermittlungen als Vorstandschef zurückgetreten.
Und diese Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS, gibt es da denn einen Zusammenhang mit dem WWF und der Kooperation?
Nein. Das ist ganz wichtig, dass man das immer so ein bisschen auseinanderzieht. Also diese Kooperation, die hat nach den Verträgen, die ich mir angesehen habe, wohl im März 2021 begonnen. Mhm. Und die Greenwashing-Vorwürfe, die sind im August 2021 geäußert worden und an die Öffentlichkeit gebracht worden.
Okay, also 5 Monate, nachdem der WWF eine Kooperation mit der DWS eingeht, wird über die einer der größten Greenwashing-Skandale in der Finanzbranche aufgedeckt. Verspielt der WWF mit solchen Kooperationen nicht seinen guten Ruf?
Ja, also das ist eine Frage, mit der ich mich in dieser Recherche auch viel beschäftigt habe, eben auch weil diese Zusammenarbeit ja wirklich zu einem, ja, ich sag mal, wirklich unglücklichen Zeitpunkt entstanden ist. Also im Prinzip kurz bevor der größte Greenwashing-Skandal ever am Finanzmarkt hochgegangen ist, haben die diesen Kooperationsvertrag unterschrieben. Und dann ist natürlich interessant, wenn man so einen Blick nach innen bekommt, wie wir den bekommen haben, zu sehen, wie gehen die denn damit um? Weil es zunächst mal schon auffällig war, dass der WWF als einer der wenigen Umwelt-NGOs sich öffentlich zu diesen Greenwashing-Vorwürfen nicht geäußert hat.
Ich finde, da muss man öffentlich als Umweltverband Stellung nehmen.
Ich habe darüber gesprochen mit Gerhard Schick von der NGO Finanzwende. Diese NGO, die beschäftigt sich ganz intensiv mit Greenwashing in der Finanzbranche.
Dann muss ich mir ja die Frage stellen, mit wem habe ich es da zu tun und muss ich da viel vorsichtiger sein oder vielleicht sogar die Kooperation beenden?
Und wenn man dann eben sieht, wie das dann intern diskutiert wurde, dann habe ich zum Beispiel gelesen, ein Dokument, das ist so ein internes Q&A gewesen, also Fragen und Antworten, wo offensichtlich intern diskutiert wurde, wieso halten wir denn eigentlich an dieser Zusammenarbeit fest? Und dann gesagt wurde, ja, es gibt die Möglichkeit, aus diesem Vertrag auszusteigen, aber man wolle erstmal abwarten, ob es zu einem Urteil kommt und wie das Urteil dann ausfällt. Aber solange es da kein Urteil gibt und solange dieses Urteil nicht in einer gewissen Schwere ausfällt, würde man eben an dieser Zusammenarbeit festhalten.
Okay, jetzt haben wir also verstanden, dass der WWF anscheinend diese Kooperation aufrechterhalten will. Habt ihr denn Hinweise gefunden, warum?
Jetzt, wo wir ja in die Vertragsunterlagen reingucken konnten, da hat man gesehen, es gibt auf der einen Seite einen Beratungsvertrag, technische Beratung, also wo wirklich der Fondsmanager mit den WWF-Expertinnen und Experten um dieses Fondsprodukt ringt. Und dann gibt es noch einen Lizenzvertrag, wo geregelt ist, wie viel Geld der WWF dafür bekommen soll, wenn die DWS das Panda-Logo nutzt.
Und ich würde so weit gehen und sagen, dass es dem WWF schwerfällt, diesem Geld Tschüss zu sagen?
Ja, und davon ausgehend bekommt der WWF 200.000 Euro im Jahr allein an Lizenzgebühren. WWF und DWS, die haben wir dazu auch angefragt und die wollten sich uns gegenüber zu diesen Vertragsdetails nicht äußern.
Wenn man jetzt nochmal auf die Gründe guckt, hat es vielleicht auch mit den finanziellen Schwierigkeiten zu tun, in denen der WWF steckt. Da habt ihr ja im Sommer drüber berichtet. Verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes die Berichterstattung. Also hängt das auch damit zusammen?
Also als diese Zusammenarbeit entstanden ist, da waren die finanziellen Probleme noch nicht so da, zumindest nicht so offenbar, wie wir sie jetzt sehen. Damals war der WWF selber auch in so einer Art Wachstumsphase. Aber aktuell ist es tatsächlich so, dass die zumindest auf der Kostenseite sehr, sehr große Probleme haben. Da gab es auch interne Dokumente, die wir eingesehen haben und aus denen man ablesen konnte, dass der WWF auf ein Defizit von mehreren Millionen Euro zusteuert. Und deswegen haben sie wohl offenbar diesen Sommer auch Dutzende Mitarbeitende und Mitarbeiter gekündigt. Und wenn man dann natürlich über so eine Kooperation oder über verschiedene Projekte mit der DWS und der Deutschen Bank mindestens 1 Million Euro im Jahr reinbekommt, ja, dann ist das natürlich wichtiges Geld, was man gut gebrauchen kann.
Das heißt, den Fonds gibt's weiterhin?
Ja.
Dann lass uns den Fonds noch mal genauer anschauen, den die DWS da mit Panda-Sticker drauf vermarktet.
Also als dieser Fonds dann auf den Markt gebracht wurde, da gab es offenbar so eine abgestimmte PR-Aktion von WWF und DWS. Also die beiden, die haben am selben Tag eine Pressemitteilung rausgegeben. Der WWF, der hatte eine ganze Zeit lang auf seiner eigenen Internetseite eine Unterseite, wo dieser Fonds beschrieben wurde. Und in einer Überschrift, da hieß es, der nachhaltige Aktienfonds, was ja eine sehr absolute Wertung ist. Und die DWS, die hatte eine sehr aufwendig gestaltete eigene Seite für diesen Fonds mit einem Video, wo sie diesen Fonds erklärt haben. Und in diesem Video, da erzählt der Fondsmanager in ziemlich blumigen Worten, was das Geld in seinem Fonds bewirken soll.
Wir wollen mit unserer Investmentstrategie eine Blue Economy, eine nachhaltige Blue Economy fördern.
Was bedeutet denn Blue Economy?
Ja, gute Frage. Es gibt keine allgemeingültige Definition, aber unser Verständnis ist das Verständnis von World Wildlife Fund angelehnt. Wir verstehen darunter alle Geschäftsaktivitäten, die das Meer als Wirtschaftsraum sozusagen nutzen, dessen Ressourcen nutzen, und zwar in einer Weise, die soziale Gerechtigkeit gewährleistet und das Ökosystem Meer, also die Meeresgesundheit, schützt.
Also das ist schon sehr, sehr groß beworben worden.
Und welche Unternehmen sind in diesem Blue Economy Fonds?
Also mir ist da sofort aufgefallen, dass da Royal Caribbean drin ist, ein riesen Kreuzfahrtkonzern, den ich jetzt wirklich erstmal nicht mit Meeresschutz assoziieren würde. Dann haben wir gesehen, dass da auch Coca-Cola Euro-Pacific Partners drin ist. Gehört zu Coca-Cola, ist ein Apfelunternehmen und Coca-Cola ist ja unter Umweltschützern, gilt das Unternehmen ja als maßgeblich mitverantwortlich für Unmengen an Plastik, die produziert werden und eben auch für die Plastikverschmutzung, die wir in den Meeren ja sehen. Und ganz interessant fanden wir auch noch, dass da das britische Unternehmen Drax drin ist. Das ist ein Energiekonzern. In Großbritannien betreibt er ein riesiges Kraftwerk. Also dieser Energiekonzern aus Großbritannien, der ist gerade verkauft worden. Also der ist nicht mehr im Portfolio drin. Das ist aber erst diesen Sommer passiert. Der war also jahrelang in dem Portfolio drin.
Und was haben die mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ja, das haben wir uns auch gefragt und das haben wir auch Drax gefragt. Und die haben dann ihre Antwort auf ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie verwiesen und dass diese vorsieht, dass sie Biomasse verbrennen. Dazu muss man wissen, dieses riesige Kraftwerk, das war lange, lange Jahre ein Kohlekraftwerk und das haben sie tatsächlich inzwischen umgestellt auf Biomasse. Also das heißt, die verbrennen da Holz. Und gerade dieses Verheizen von Holz, Biomasse, das ist etwas, was eigentlich unter Umweltschützern und auch unter WWF-Waldexperten, ist das eine Praxis, wo die sagen, das ist überhaupt nicht nachhaltig und damit entsteht ja wahnsinnig viel CO2, hohe CO2-Emissionen. Und sogar mit diesem Biomassekraftwerk gehört Drax in Großbritannien immer noch zu den größten CO2-Emittenten.
Und die anderen Unternehmen neben Drax, habt ihr die auch gefragt, warum sie in einem Meeresschutzfonds auftauchen?
Ja, wir haben natürlich auch Coca-Cola und Royal Caribbean angefragt, aber die wollten sich nicht dazu äußern.
Was sagt denn der WWF dazu, dass diese Unternehmen in dem Portfolio sind?
Ja, also die haben uns gegenüber gesagt, dass sie sich zu Einzelunternehmen nicht äußern können und dürfen. Aber sie haben auch gesagt, dass sie eben so diesen großen transformativen Gedanken dabei haben und dass sie eben sagen, für einen Umbau der Wirtschaft muss man mit allen Akteuren ins Gespräch kommen. Und mit Blick auf die DWS sagt der WWF, es gehe darum, die DWS auf diesem Weg, also auf dem Weg der ökologischen Transformation zu begleiten und auch kritisch zu hinterfragen.
Aber hat der WWF irgendeinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Fonds?
Ja, also genau, der WWF ist als Berater bei diesem Projekt mit dabei und das ist einmal so ganz am Anfang bei der Portfolio-Zusammenstellung, soweit wir das aus den Dokumenten sehen können. Also die haben gemeinsam Guidelines, also Richtlinien entwickelt, was die Unternehmen erfüllen können sollen, damit sie überhaupt in dieses Portfolio reinkommen. Die Entscheidung, was dann am Ende ins Portfolio reinkommt, also welche Aktien der Fonds kauft, die trifft der Fondsmanager. Wir haben ja auch interne Dokumente eingesehen, aus denen man ablesen kann, wie sozusagen WWF intern darüber diskutiert wurde. Also da kann man ablesen, dass es da durchaus Kritik gab von WWF-Mitarbeitenden. Also ich hatte da zum Beispiel so ein wirklich umfangreiches Excel-Dokument vor Augen. Riesentabelle und in zwei, drei Spalten haben dann die WWF-Mitarbeitenden so ihre Bewertung reingeschrieben. Und dann stehen da so Sachen drin, wie Unternehmen ist noch wirklich stark im Öl- und Gasgeschäft aktiv, immer noch im Kohlegeschäft. Dann gab es Unternehmen, wo sie Tierwohlbedenken markiert haben oder was auch häufiger mal vorkam, dass sie einfach gesagt haben, wir sehen gar nicht den Meeresbezug. Also wir verstehen eigentlich nicht, warum das hier in diesem Fonds drin ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein total schwieriger Balanceakt, weil man ja immer sich entscheiden muss zwischen einerseits der Loyalität dem Kooperationspartner gegenüber, mit dem man ja auch Verträge hat, und auf der anderen Seite den Interessen, den Naturschutzinteressen, den Artenschutz, den Klimaschutzinteressen, mit denen man in so eine Kooperation reingeht. Und das so richtig auszubalancieren, wo können wir durch Dialog, durch Kooperation was erreichen und wo müssen wir vielleicht eine rote Linie ziehen oder auch die Gespräche abbrechen, pausieren, was auch immer. Das ist genau das, was im Prinzip Felipe Diaz, also der ehemalige WWF-Mitarbeiter, den ich getroffen habe, was den umgetrieben hat.
Für mich persönlich wurden viele rote Linien in dem Fall überschritten, weil ich einfach die grundsätzliche Erwartung an den WWF habe, dass wenn man Kooperationen mit schwierigen Akteuren eingeht, wenn man Kooperationen mit Akteuren eingeht, die ganz viele Sachen machen, die auch über die Zusammenarbeit hinausgehen, und denen aber das Panda-Logo, das für Umweltschutz steht, gibt, dass man da als WWF auch klare Kante zeigen muss.
Aus seiner Wahrnehmung war das so, dass in diesen Kooperationen der WWF keine klare Kante gezeigt hat.
Naja, indem man seine gute Reputation für Umweltschutz Akteuren quasi gibt, die diese gute Reputation für ihre eigene Außendarstellung brauchen. Und da ist man auch ganz schnell beim Greenwashing.
Greenwashing ist gerade bei dieser Kooperation einfach ein wichtiges Stichwort.
Was sagt denn die DWS generell dazu, zu den Vorwürfen?
Naja, also die DWS hat uns leider keine Antwort geschickt, die so auf die Einzelfragen eingegangen ist, sondern eine sehr pauschale Antwort gegeben. Und darin hat die DWS gesagt, dass sie den WWF sehr schätzen, auch als kritischen Partner. Sie haben uns geschrieben, dass sie davon überzeugt sind, dass ein ökologischer Umbau der Wirtschaft nötig ist und dafür brauche man einen Dialog mit unterschiedlichsten Akteuren und dass sie eben diese Expertise der WWF-Mitarbeitenden, dass die ihr dabei helfe, wenn sie mit Unternehmen um eben diese Transformation ringen. Wir haben natürlich auch den WWF dazu befragt und der hat betont, dass das Ziel des Fonds nie eine grüne Vermarktung gewesen sei. Und die Deutsche Bank, die argumentiert ähnlich. Auch sie sagt, dass ihre eigene Kooperation mit dem WWF von Anfang an bewusst nicht auf Marketing, sondern vielmehr auf eine inhaltliche Zusammenarbeit ausgelegt gewesen sei. Und die Deutsche Bank hat auch nochmal betont, dass in diesem Vertrag die Nutzung des Panda-Logos kein Bestandteil der Partnerschaft sei.
Also der WWF bleibt bei seiner Kooperation mit der DWS, auch nachdem sie offenbar in einen der größten Greenwashing-Skandale in der Finanzbranche verwickelt ist und auch der gemeinsame Aktienfonds mit Panda-Siegel drauf intern beim WWF sehr kritisch gesehen wird.
Was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass dann eben, nachdem das alles zumindest bekannt war, die Vorwürfe bekannt war, man noch weitere Projekte auf den Weg gebracht hat.
Naja.
Also eins mit dem Fokus Biodiversität und eine zusätzliche Kooperation mit dem Mutterkonzern, mit der Deutschen Bank selber.
Wir gehen da sehr, sehr gutgläubig in bestimmte Zusammenarbeiten rein und überschätzen uns dann auch maßlos mit dem, was wir erreichen können, weil wir einfach gnadenlos überschätzen, welche positive Wirkung da ein kleiner Panda haben kann, der letztendlich für die DWS, für diese große DWS, wie ein Bettvorleger endet.
Sagt Philippe Diaz, der ehemalige WWF-Mitarbeiter, den du getroffen hast. Jetzt, nach deiner Recherche, wie ist deine Einschätzung?
Man sieht ja an den Dokumenten, die wir einsehen konnten, dass auch WWF-intern wirklich viel diskutiert wird, viel gerungen wird darüber, wie diese Kooperation aussehen kann, was man auch damit erreichen kann. Weil das ist ja am Ende die zentrale Frage, bewegt man wirklich am Ende was bei so einem großen Kooperationspartner? Es gibt da auf jeden Fall innerhalb des WWFs auch kritische Stimmen, die das eben gerne anders gehabt hätten, dass man auch im Prinzip ja dieses Versprechen, was man gibt als NGO, die sagt, wir wollen durch Kooperation was verändern, dass man dann eben, wenn man an so einem Knackpunkt ist, dass man dann eben auch sich so klar positioniert, dass man diese Veränderungen an der Stelle auch wirklich bewirkt und sich eben nicht loyal an die Seite seines Kooperationspartners stellt.
Vielen Dank, Verena.
Ja, und ich danke dir fürs Zuhören.
Verena von Ondarzas Film WWF hilft beim Greenwashing für Plus Minus verlinken wir euch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Laura Picciano, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Bis zum nächsten Mal. Und hier noch eine Podcast-Empfehlung für alle, die gerne Geschichten von außergewöhnlichen Menschen hören. Es geht um den berühmtesten Bergsteiger der Welt, Reinhold Messner. Der Podcast Messner erzählt vom kometenhaften Aufstieg des rebellischen Südtirolers zum alpinen Superstar. Messner hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Reinhold Messner war oft der Erste. Der Erste auf allen 14 Achttausendern.
Der Erste war 1970, also vor 16 Jahren, der Letzte vor knapp 3 Wochen.
Er ist der bedeutendste Bergsteiger unserer Zeit. Er hat Abenteuer erlebt, Wüsten durchquert und Museen gegründet. Und dabei ist Reinhold Messner immer seinen eigenen Weg gegangen.
Dann habe ich geantwortet, das geht Sie im Grunde nichts an.
Ich bin Ann-Kathrin Wetter und ich erzähle euch, wie Reinhold Messner zum alpinen Superstar wurde. Es geht um Triumphe und um Tragödien. Und es geht auch um Geschichten, die bisher weniger erzählt wurden.
Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr mit meinem Vater. Das muss man einfach öffentlich so sagen.
Messner, ein extremes Leben.
Und damit waren wir absolut in einer Falle.
Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.